Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Heute, Christian, sind wir nicht alleine. Wir haben einen sehr bekannten Gast, aber vielleicht willst du ihn trotzdem kurz vorstellen.
Ja, sehr gern. Ich freue mich total, dass heute Wolfgang Kubicki dabei ist. Man kennt ihn ja als Politiker, Bundestagsvizepräsidenten, aber was ich besonders spannend finde, er ist ja auch Rechtsanwalt und hat sich auf das Steuerrecht spezialisiert, was für uns natürlich besonders spannend ist, hier für unseren Podcast. Insofern herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
Ich freue mich auch, dass ich dabei bin, aber ich muss das etwas korrigieren. Ich habe mich nicht auf Steuerrecht spezialisiert, sondern auf Steuerstrafrecht. Das ist etwas anderes. Also ich bin mehr derjenige, der zum Zuge kommt, wenn eigentlich alles schon zu spät ist.
Ja, das könnte ja zukünftig früher der Fall sein als momentan. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen. Aber lassen Sie uns vielleicht mal auf die aktuelle Steuerpolitik in Deutschland sprechen. Das ist ja sicherlich auch ein Thema, mit dem Sie sich stark befassen. Jetzt wird ja gerade heiß diskutiert, diese Einkommensteuerreform, die ja gerade, glaube ich, der CDU schon mehr oder weniger vorliegt, aber noch nicht öffentlich, mit der Erhöhung des Spitzensteuersatzes und den leichten Anpassungen des Steuertarifs und des Steuerfreibetrags. Wie ist denn Ihre Meinung dazu?
Ja, es fasziniert mich, dass mittlerweile schon als Reform und Entlastung öffentlich verkauft wird, was wie eine Einigung zwischen SPD und CDU aussieht. Aber in Wahrheit ist das Steuerkonzept, was Lars Klingbeil jetzt gerade vorgestellt oder dabei ist vorzustellen, das Gegenteil einer Entlastung, ist eine weitere Belastung. Und zwar nicht nur unter Inflationsausgleichsgesichtspunkten, sondern tatsächlich ist das so, dass mit der Anpassung der Grundfreibeträge gesetzlich vorgeschrieben, wir feststellen können, dass nicht mal die kalte Progression ausgeglichen wird, etwas, was die Ampel ja noch auf den Weg gebracht hat, was frühere Regierungen eigentlich immer nicht nur versprochen haben, sondern auch gehalten haben, die kalte Progression auszugleichen. Ich will jetzt keine Werbung machen für eine bestimmte Zeitschrift, aber die Bild-Zeitung hat mir errechnet, dass bei allen Einkommensgruppen es zu keiner Nettoentlastung kommen wird, sondern zu weiteren Belastungen, vor allen Dingen, wenn man noch die zusätzlichen Ausgaben in den Sozialversicherungsbereichen mit einbezieht, dann wird das eher eine Katastrophe werden. Die Menschen werden merken, dass sie weniger im Portemonnaie haben werden und nicht mehr. Und das wird die Frustration gegenüber der tradierten Politik weiter erhöhen.
Vielleicht zum Thema kalte Progression. Wir haben ja eine breite Zuhörerschaft, also vom Steuerberater bis zum Schüler, zur Schülerin. Es ist ja so, wenn man eine Gehaltserhöhung bekommt, rutscht man dann in höheren Grenzsteuersatz. Und wenn das eben nicht angepasst wird, dann hat man am Ende weniger in der Tasche. Das wurde ja auch von der CDU, CSU im Wahlkampf noch versprochen, dass es eben eine Anpassung an die Inflation gibt vom Steuertarif. Jetzt ist eben, wie Sie schon angesprochen haben, nur der Grundfreibetrag angepasst worden. Wie sehen Sie das? Also in den letzten Jahren wurde es ja immer angepasst, jetzt nicht mehr. Also wie schlimm ist das wirklich?
Ja, also ich sehe das aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Der eine Blickwinkel ist, Steuerrecht hat ja nicht mehr was mit der Einkommenssituation des Staates zu tun, sondern auch mit der Frage, setze ich Wachstumsimpulse, das heißt, setze ich Wachstumskräfte frei, und zwar sowohl im unternehmerischen Bereich wie auch auf der Konsumentenebene. Wir können jetzt feststellen, dass das verfügbare Einkommen bei den Einkommensbeziehern abnimmt, das reale Einkommen. Das bedeutet, wir schwächen damit auch gleichzeitig den Konsum. Und wir können feststellen, dass es überhaupt keine Anreize gibt für Unternehmen. Im Gegenteil, es wäre dringend notwendig, jetzt um Wachstumsimpulse auszulösen, eine breite Entlastung, gerade im Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer, weil für 75-80% der Unternehmen die Einkommensteuer sozusagen die betriebliche Gewinnsteuer ist. Und je mehr Sie dort wegnehmen, desto geringer ist die Refinanzierungsmöglichkeit der Unternehmen selbst. Also es passiert genau das Gegenteil von dem, was notwendig wäre gegenwärtig. Und das nur, weil diese Regierung es nicht gelernt hat, zu sparen, Prioritäten zu setzen und sich mal mit der Frage zu beschäftigen, wo können wir auf der Ausgabenseite eigentlich auf bestimmte Dinge verzichten, um damit Freiraum zu schaffen für eine Entlastung wirklich im steuerlichen Bereich für Privatleute und für Unternehmen.
Es gibt ja auch einen Grund, warum die Nettoauszahlungen dann nächstes Jahr geringer sein werden. Das ist ja diese Aktienrente oder diese kapitalgedeckte Anlageform für die Rente. Die soll ja so nach meinem Kenntnisstand ausgestaltet werden. Der Arbeitgeber zahlt nochmal 1% mehr und der Arbeitnehmer auch. Und Ja, und das ist dann immerhin mal kapitalgedeckt. Das dürfte Sie ja eigentlich freuen, oder? Vermute ich mal. Da hat ja die Regierung vielleicht auch mal aus den früheren Vorschlägen der FDP abgeguckt. Aber dass es ja trotzdem zu weniger Nettoeinkommen führt, ist ja doch ein Problem, oder? Also wie stehen Sie da eigentlich zu? Das ist ja eigentlich was Gutes, aber irgendwie dann auch doch nicht so toll, wenn man sich überlegt, dass alle anderen Beiträge gleich bleiben.
Also ich freue mich tatsächlich, dass wir wenigstens eine kapitalgedeckte Säule jetzt noch im Rentensystem bekommen, weil wir alle wissen, schon mathematisch, numerisch, dass immer weniger Arbeitnehmer nicht immer mehr Nicht-Arbeitnehmer finanzieren und tragen können. Aufgrund der demografischen Entwicklung und der Tatsache, dass wir dankenswerterweise, mich eingeschlossen, immer älter werden, also immer längere Leistungsbezieherzeiten haben, wird das nicht aufgehen. Das Problem ist, als wir das vor 25 Jahren als Freie Demokraten das erste Mal vorgeschlagen haben, sind wir beschimpft worden, wie nichts Gutes. Mit der Rente zockt man nicht. Sozialdemokraten, Gewerkschaften waren auf dem Baum. Dann kam diese merkwürdige Riester-Rente, die auch ein Einstieg eigentlich war, aber relativ verkürzt in der Konstruktion. Und das, was wir jetzt machen, ist wiederum bedauerlicherweise zwar die richtige Richtung, aber ein falscher Schritt. Denn die Schweden haben damit begonnen, die 2%, von denen wir jetzt gerade reden, aus dem System zu nehmen. Was wir momentan machen, ist eine zusätzliche Belastung des Faktors Arbeit in einer Zeit, in der ohnehin die Lohn- und Arbeitskosten im internationalen Wettbewerb vergleichsweise hoch sind, in Relation zu den Zeiten, in denen wir arbeiten, ist eine weitere Verteuerung des Faktors Arbeit kontraproduktiv. Aber wahrscheinlich hat sich Lars Klingbeil gesagt, wo soll man es hernehmen? Man kann einem nackten Mann nicht in die Tasche greifen. Wir haben damals in der Ampel noch durchgesetzt mit Christian Lindner, dass der Staat jedes Jahr 10 Milliarden Euro tatsächlich seinerseits zur Verfügung stellt, damit die Kapitaldeckung funktionieren kann. Das ist vom Tisch. Ich bin gespannt, wenn wir erleben, dass wir sozusagen jeden Monat 15.000 bis 20.000 Industriearbeitsplätze verlieren, wo es denn eigentlich herkommen soll. Die Idee, einen Aktienbezug für jeden Einzelnen aufzubauen, ist sehr gut, hilft uns aber wahrscheinlich erst in 30, 35 Jahren, weil bis der Aufbau gelungen ist, für die künftigen Rentner dauert es eben ein bisschen. Und was wir in der jetzigen Zeit machen, wir finanzieren mit 120 Milliarden Euro Steuern jedes Jahr das Rentensystem. Was wir in der Zwischenzeit machen, steht noch in den Sternen.
Die Frage, die Sie gerade aufgeworfen haben, fand ich ja sehr spannend. Das ist ja die, worauf die Antwort, glaube ich, gar nicht so leicht fällt. Aber vielleicht haben Sie ja eine. Stichwort Sparen, ja, also wir haben ja den Bundeshaushalt, der wächst immer weiter, natürlich steigen auch die Ausgaben, aber wo würden Sie dann sparen? Also wenn man jetzt sagen könnte, okay, wir brauchen diese Steuerentbelastung nicht, die Steuererhöhung, über die diskutiert werden, was genau, haben Sie vielleicht 5 Aspekte, wo Sie direkt sagen würden, da können wir diese 40, 50 Milliarden einsparen, um wieder ein bisschen Luft zum Atmen zu haben im Bundeshaushalt?
Wir können ohne Probleme von heute auf morgen zwischen 18 und 20 Milliarden Euro bei der Entwicklungshilfe einsparen. Ich sage mal wieder, wenn es uns momentan schlecht geht wirtschaftlich, wäre es gut, sich darauf zu konzentrieren, dass es hier wieder besser läuft, dass wir wieder Wachstumsraten bekommen, die sich sehen lassen können, dass wir aus den steigenden Wachstumsraten, verbunden ja auch mit mehreren Steuereinnahmen heraus, wieder Finanzierungsmöglichkeiten haben. Wir sind momentan das Land, was weltweit absolut und in Relation zum Bruttoinlandsprodukt und zur Bevölkerung am meisten für Entwicklungshilfe ausgibt, mit einem relativ bescheidenen Effekt, was die Entwicklung anderer Länder angeht. Wir werden damit als Deutsche auch nicht beliebter, wenn wir uns nur auf den OECD-Schnitt, also der wesentlichen Industrienation, nur auf das Mittelmaß, auf den Mittelschnitt zurückfallen lassen würden, wären wir immer noch relativ weit vorne weltweit und hätten trotzdem zwischen 18 und 20 Milliarden Euro mehr Luft, wo man einsparen kann. Wir können tatsächlich auch bei dem sozialen Sicherungssystem sparen. Wenn man sich anschaut, dass die dortigen Zuwächse doppelt so hoch sind wie die Lohnzuwächse im normalen Bereich, dann sieht man, dass wir in eine Schieflage kommen, dass sozusagen die Aktivtätigen immer stärker belastet werden in Relation zu den Nicht-Aktivtätigen. Wir können differenzieren zwischen Menschen, die Deutsche sind und im Grundsicherungssystem sind und den ausländischen Mitbürgern und Mitbürgern, die Bauern sind, im Grundsicherungssystem sind. Und wir können uns auch mit der Frage beschäftigen, ob es wirklich Sinn macht, unsere ukrainischen Freunde, die sich bei uns aufhalten, mehr als 300.000 junge Männer, die eigentlich in der Ukraine gebraucht werden, ob die mit den entsprechenden Segnungen des Bürgergeld oder Grundsicherungssystems versorgt werden sollen. Also auch da gibt es erhebliches Sparpotenzial. Und dann lassen Sie mich das einfach mal so sagen. Offensichtlich hat sich die öffentliche Hand daran gewöhnt, Geld rauszuschmeißen wie nichts Gutes. Wir haben für die Entwicklung der Fregatte F-126 mittlerweile 1,7 Milliarden Euro Planungskosten ausgegeben, die jetzt sich in Luft aufgelöst haben in der privaten Wirtschaft. Würde ein Mitarbeiter, der dafür verantwortlich ist, das Zeitliche segnen, im öffentlichen Bereich spielt das offensichtlich gar keine Rolle. Man haut Geld einfach raus, weil es einem selbst nicht gehört. Und das ist ein Riesenproblem, weshalb ich, das sage ich jetzt ganz ernsthaft, der Idee von Herrn Milay, nicht, dass dann, wenn die öffentliche Hand Verschwendung betreibt, diejenigen, die dafür verantwortlich sind, auch Konsequenzen tragen müssen, beispielsweise durch Gehalt einbußen oder anderes. Dieser Überlegung kann ich viel abgewinnen.
Ja, da gibt es ja einige Punkte, wo man vielleicht auch Angst haben muss, irgendwann in argentinischen Verhältnissen zu enden, dass man die Kettensäge braucht, um hier irgendwie noch
durchzukommen. Wir geben ein Schweinegeld aus für die sogenannte Transformation in Energiewende. Und wir stellen fest, dass uns kein Land auf der Welt folgt. Im Gegenteil, alle schütteln nur den Kopf und sagen, was machen die Deutschen da eigentlich? Wir subventionieren mittlerweile mit einem zweistelligen Milliardenbetrag sozusagen die Netzkosten, weil kein Verbraucher bereit wäre, die exorbitant hohen Strompreise zu bezahlen, wenn das nicht umgesetzt werden würde. Also eine etwas vernünftige Energiepolitik, die sich auch mit der Frage beschäftigt, ob wir nicht heimische Ressourcen nutzen sollen. Wir haben genug Gas in Deutschland, Schiefergas, was gefördert werden könnte. Wir haben auch noch ausreichend Öl für die nächsten Jahre. Und wenn wir wissen, dass ohnehin 2035 spätestens das zu Ende ist, dann sollten wir vielleicht doch jetzt unsere heimischen Ressourcen nutzen, die Wertschöpfung hier behalten. Da ließen sich Riesenbeträge nicht nur einsparen, sondern wir hätten Wertschöpfung bei uns und müssten das nicht teuer im Ausland einkaufen, mit allen Abhängigkeiten, die dadurch entstehen. Also etwas intelligentere Herangehensweise auch an die Kostenstruktur in unserer Volkswirtschaft würde uns viel Freiraum schaffen für eine wirkliche Entlastung der Menschen und der Unternehmen in Deutschland.
Vielleicht noch ein Satz zum Spitzensteuersatz von 42%. Da wird eine kleine Anpassung vorgenommen auf dann ab 70.601 Euro zu versteuerndem Einkommen dann ab 2027. Wie ist da Ihre Meinung dazu? Ist es hoch genug? Ist man da schon Spitzenverdiener?
Ja, das bekommt jeder Bandarbeiter bei VW, bei Daimler, bei Porsche. Also nicht, dass ein normaler Facharbeiter mit seiner Tätigkeit jetzt bereits im Spitzensteuersatz landet, ist wirklich ein Treppenwitz der Geschichte. Ich kann mich noch erinnern, vor 30 Jahren war das Verhältnis 1 zu 20, jetzt das Verhältnis 1 zu 1,7. Also die Mitarbeiter, die dann 1,7 des Durchschnittsverdienstes verdienen, die bekommen dann schon den Spitzensteuersatz zu spüren. Und die leichte Anpassung von 69.000, 68.000 so und so viel auf 71.000 ist ja auch nicht mal mehr, also inflationsbedingt sozusagen kein Ausgleich. Es ist nichts weiteres als erstens Abzocke bei den wirklich gut Verdienenden, die ohnehin schon sehr viel Lasten auf ihren Schultern tragen. Denn die fallen ab 60.000 Euro aus fast allen sozialen Sicherungssystemen heraus, was Wohngeld angeht, was sonstige Leistungsinanspruchnahmen angeht, kostenfreie Kita und andere Dinge mehr. Was Lars Klingbeil und andere nicht begreifen, ist nicht, dass, wie gesagt, die meisten Familienunternehmen in diesem Bereich beginnen, Geld zu verdienen. Und wenn ich sie weiter belaste, nicht, dann reduziere ich die Möglichkeiten, künftigen Wettbewerb zu bestehen. Sie müssen entweder Fremdmittel aufnehmen, weil sie aus eigener Kraft das nicht können. Jedenfalls führt das nicht dazu, dass ich Wachstumsimpulse setze, dass Wachstum ausgelöst wird. Und wir brauchen dringend Wachstum. Ein weiteres Beispiel. Seit 8 Jahren haben wir Stagnation in Deutschland. Hätten wir Wachstumsraten wie im Weltschnitt, also 2,3 bis 3%, würden wir heute über 80 bis 100 Milliarden Euro mehr Steuern reden pro Jahr. Das muss man sich mal im Kopf sozusagen vor seinem geistigen Auge Revue passieren lassen. Dass mangelndes Wachstum auch dazu führt, dass die Möglichkeiten des Staates zur Finanzierung geringer werden.
Mit diesem Spitzensteuer.
Sie sehen das übrigens auch jetzt bei den Kommunen. Dort, wo die Unternehmen mittlerweile keine Gewinne mehr machen, brechen die Gewerbesteuereinnahmen ein, mit fatalen Folgen für die Versorgung der Menschen in den jeweiligen Kommunen.
Vielleicht noch eine Frage zum sogenannten Reichensteuersatz. Der soll ja auch reformiert werden. Dann 45% künftig ab 250.000 Euro statt knapp 280.000 Euro und soll eine zweite Stufe geben. Ja, 47% dann ab 280.000 Euro zu versteuerndem Einkommen. Kann man da nicht sagen, da kann man es ja machen, da kann man es ja holen, oder ist es ein falsches Signal?
Ja, es ist wiederum ein falsches Signal, weil es Leistungsanreize auch für, wie gesagt, Familienunternehmen reduziert, weil man sich dann wirklich die Frage stellen kann, macht es für mich nicht vielleicht doch Sinn, ein Unternehmen aufzubauen in der Schweiz, in Österreich oder anderswo, um mit geringeren Steuersätzen dann auch besser durchzukommen. Es ist auch eine Scheindebatte, eine wirkliche Schein-Neid-Debatte, die ich gelegentlich auch mit Kolleginnen und Kollegen der Linken und der SPD führe, weil die Überlegung, nicht, wir nehmen es den Reichen und geben es den Armen, deshalb Quatsch ist, weil den Armen nichts gegeben wird. Aber wir haben gar nicht so viel Reiche, dass die Umverteilung dazu ausreichen würde, eine wirkliche signifikante Entlastung im unteren Bereich herbeiführen zu können. Also die Überlegung, nicht, wir nehmen es den Leuten, die relativ viel Geld verdienen, Und damit haben wir dann eine Entlastung im unteren Bereich, die ist absurd, weil schon numerisch, das kann sich jeder ausrechnen, der in der zweiten Klasse Mathematikunterricht gehabt hat, schon numerisch kann das nicht aufgehen.
Wäre doch ein Punkt, der aus meiner Sicht unterschätzt ist, aber in dieser Einkommensteuerreform den größten Punkt der Gegenfinanzierung darstellt, nämlich 750 Millionen Euro alleine, ist die Anhebung unter anderem der Pauschalsteuer im Minijob, ja, von 2 auf 5%, das wollen die Arbeitgeber, also mehr als das Doppelte, ist natürlich in absoluten Beträgen, hört sich nicht so viel an, bringt aber viel Geld für den Staat. Was sagen Sie dazu, dass Arbeitgeber künftig ab 2027 statt 2% Pauschalsteuer für ihre Minijobber dann 5% Pauschalsteuer, also mehr als das Doppelte zahlen sollen?
Ja, also ich finde, also allein die Tatsache zu behaupten, es sei eine Reform, in der man schlicht und ergreifend nur die Einkommenssituation verbessert, halte ich für absurd. Aber die Rentenkommission, und das soll ja 1:1 umgesetzt werden, hat doch empfohlen, die Minijobs komplett aus dem System herauszunehmen, weshalb das in sich selbst schon nicht mehr stimmig ist, dass der Finanzminister Geld einnehmen will mit Minijobs, die im Rentensystem wegfallen sollen. Aber nochmal, wir belasten zusätzlich wieder den Faktor Arbeit, und zwar sowohl auf der Arbeitnehmerseite wie auf der Arbeitgeberseite. Und ich habe heute gerade vernommen, dass im gastronomischen Bereich die Kosten sich innerhalb eines Jahres um 40% erhöht haben. Ich kann noch mal sagen, wenn Sie noch weiter an dieser Schraube drehen, werden noch weniger Leute in Lokale, in Restaurants gehen oder sich zurückhalten beim Essen und Trinken. Oder beim Friseur werden Sie mittlerweile dazu dann auch übergehen, zu sagen, nicht, wir machen das dann lieber abends wieder als Nachbarschaftsdienst, wir werden damit die Schwarzarbeit erhöhen. Ich halte das für extrem kontraproduktiv, weil nicht nur für viele Menschen so ein Minijob auch eine Möglichkeit ist, noch zusätzlich etwas zu verdienen, sondern vor allem für viele Arbeitgeber die Möglichkeit besteht, ihre Spitzen auszugleichen, die sie haben, ohne dass sie dauerhafte Arbeitsverhältnisse gründen müssen, die sie auf Dauer oder jeweils auf absehbarer Zeit belasten, ohne dass die entsprechenden Erträge reingeholt werden können. Also was mich daran wundert insgesamt ist, dass man versucht, nicht mal mehr ansatzweise sich mit der Frage zu beschäftigen, was hilft eigentlich der deutschen Wirtschaft? Was hilft uns momentan aus dem Tal des Jammers herauszukommen? Wir stehen bei allen Industrieländern ganz am Ende, was die Wachstumsraten angeht. Wir haben ein strukturelles Problem in Deutschland. Und die Überlegungen sind nur, wie kann ich für ein Jahr oder für ein Dreivierteljahr oder für das Jahr 2028 oder bis zur nächsten Bundestagswahl noch möglichst viel Geld zusammenraffen, um Ausgaben zu tätigen, über deren Sinnhaftigkeit man sich wirklich unterhalten kann. Das ist der völlig falsche Ansatz. Was wir momentan bräuchten, wäre alles zu tun, um Deutschland wieder wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu machen, international, und unserer Wirtschaft zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen.
Sie haben die Vorschläge der Kommission angesprochen. Glauben Sie, der Minijob wird abgeschafft perspektivisch?
Wenn das passiert, ist die Hälfte unserer deutschen Landwirtschaft hingerichtet. Die gastronomischen und touristischen Bereiche sind hingerichtet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Länder wie Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Bayern, die ja vom Tourismus auch sehr intensiv leben, sich darauf einlassen werden. Ich kann das nur hoffen für die deutsche Wirtschaft, dass das nicht der Fall sein wird. Denn das Letzte, was von der Agenda 2010 wirklich übrig geblieben ist, der gesunden Hartz-Reformen, sind die Minijobs. Damals ein richtig guter Einstieg und die sollten auch bleiben. Sind für viele Ehepaare auch, für viele Familien auch, die Möglichkeit, nebenbei nochmal etwas zu verdienen, um sich einen Urlaub zu leisten, um sich möglicherweise ein neues Auto zu kaufen oder um was für die Familie zu tun. Und wenn man das wegnimmt, dann löst man keine Freude aus bei den Menschen, sondern das genaue Gegenteil wird der Fall sein. Ich sage Ihnen das voraus. Die Abschaffung der Minijobs wird ein Konjunkturprogramm für die AfD.
Jetzt gibt's ja, es gab ja schon vor einiger Zeit den Hoffnungsschimmer, dass jetzt die Körperschaftssteuer sinken soll. Das ist ja auch schon beschlossen und im Gesetz. Und ab 2028 geht's dann los mit 1% pro Jahr. Da stelle ich mir so die Frage, ja gut, was soll das jetzt eigentlich bedeuten? Was hilft das überhaupt, wenn Unternehmen dann vielleicht gar nicht mehr so hohe Gewinne machen können, weil sie so viele Abgaben haben und eben hohe Energiekosten, hohe Personalkosten? Und darüber hinaus muss man sich ja die Frage stellen, werden die Unternehmen jetzt eben in die GmbH gedrängt? Ja, als Einzelunternehmen, Personengesellschaft zahlt man dann den superreichen Steuersatz, wo man damit vielleicht einfach nur seine Kredite tilgt. Und als GmbH ist man dann irgendwann bei 25%. Das ist ja eigentlich auch nicht im Sinne des Erfinders, dass die Rechtsformen dann doch so eine große Unterschiedlichkeit mit sich bringen, oder?
Naja, also ich hatte mal eine Diskussion mit Herrn Rossmann, der immer erklärt hat, man könnte als großer Unternehmer auch ein bisschen was tun. Da habe ich gesagt, Sie haben das große Glück, dass Sie als GmbH organisiert sind. Und wenn Sie keine Gewinne entnehmen, dann bleiben Sie jetzt mittlerweile bei 28 oder 29%. Und als er so frech war und sagte, man kann auch mehr für ihn starten, haben wir gesagt, Sie sollten Ihre Mitarbeiter vielleicht mal ein bisschen besser bezahlen, als Sie hier hinzustellen als der große Unternehmer, weil Sie, anders als die Familienunternehmen, eben deutlich geringere Steuerlast haben und deshalb mehr Möglichkeiten haben, sich auch auszubreiten. Aber Scherz beiseite, wir bräuchten international deutlich geringere Steuersätze noch bei der Körperschaftssteuer. Wir müssten eigentlich zu einer unternehmerischen Belastung von 20% kommen, um international wettbewerbsfähig zu sein, weil wir wissen ja, Kapital kann sich überall ansiedeln und mittlerweile sind die Angebote nicht nur in Europa, sondern weltweit auch sehr attraktiv und lukrativ für Unternehmen, die sich überlegen, größer zu werden oder zu dislozieren. Vor allen Dingen müssten wir dann mal dazu übergehen, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen. Was die wenigsten Menschen wissen, ist ja, dass sie auch auf ihre Zinsen bei ihrer Sparkasse Solidaritätszuschlag zahlen. Wir denken immer, es trifft nur die ganz Großen und Reichen. Jeden einzelnen Sparer trifft das. Ja. Aber es ist natürlich besonders hart für diejenigen, die hohe Einkommen haben. Familienunternehmer haben Sie angesprochen. Es ist besonders hart auch für diejenigen, die auf die Körperschaftsteuer auch noch Solidaritätszuschlag zahlen.
Mhm. An dem Tag, als Christian Lindner als Finanzminister entlassen wurde, stand ich witzigerweise neben Friedrich Merz auf einem Podium bei der FAZ und er hat da gemeint, dass man eben schnellstmöglich diese Unternehmenssteuerbelastung von etwa 30% auf 25% senken sollte. Was glauben Sie, warum sind, sagen wir mal, die Versprechen da, die Vorhaben da, aber warum wird sowas nicht schneller, effizienter umgesetzt?
Also, weiter erlauben Sie mir das mal, dass ich viele Reden von Friedrich Merz, den ich ja lange und gut kenne, noch im Ohr habe, und zwar nicht nur vor der Wahl, was besonders beeindruckend war, weil nach der Wahl das genaue Gegenteil getan wurde, als auch noch, als er Bundeskanzler war und den Herbst der Reform angekündigt hat, wobei er bedauerlicherweise vergessen hat, das Jahr zu nennen, an dem der Herbst der Reform wirklich umgesetzt werden soll. Aber es mangelt nicht an Erkenntnis, gerade bei der Union nicht. Es mangelt an Durchsetzungsfähigkeit. Und ich vermute mal, dass Friedrich Merz eine geräuschlose Koalition haben will, um als der größte Bundeskanzler in der Außenpolitik, den wir je hatten, in Erscheinung treten zu können. Ruhe an der Heimatfront, das heißt Ruhe mit der SPD. Denn vieles von dem, was die SPD gerade aktuell diskutiert, ist im Koalitionsvertrag ausgeschlossen. Was mich ja wundert. Ich würde doch sagen, Jungs, wir haben einen Koalitionsvertrag oder Mädels, daran halten wir uns und wir bitten euch, euch auch daran zu halten. Aber regelmäßig, dazu kommen wir ja noch, über neue Steuern nachzudenken, über Steuererhöhungen nachzudenken, das unter Gesichtspunkten zu verkaufen, wie Gesundheitsschutz oder was weiß ich was alles. Das macht mich mittlerweile mürbe. Das unterminiert auch die Glaubwürdigkeit der Union insgesamt. Und ich höre, wenn ich das mal so sagen darf als Eigenwerbung, aus vielen Bereichen der Union immer wieder, Wolfgang Kubicki, wir brauchen eine starke FDP, weil sonst der Wirtschaftsteil der Union immer weiter unter die Räder gerät. Wenn ihr sozusagen stärker werdet, dann haben wir auch mehr Möglichkeiten, innerhalb der Union darauf zu drängen, dass vernünftige Politik betrieben wird. Also ich kann nur sagen, wenn jemand, der die Union liebt und glaubt, an der Union liege ihm etwas für die Union tun will, dann muss er die Freien Demokraten unterstützen. Ich weiß so lange, bis wir eine gemeinsame vernünftige Politik auf die Straße bringen.
Wir diskutieren hier im Podcast auch oft über die Gewerbesteuer. Die hatten Sie ja auch schon angerissen. Da sind wir uns immer, also das würde ich jetzt mal so sagen, für uns beide uneinig, ist das jetzt eigentlich eine gute Steuer oder eine schlechte Steuer? Im internationalen Vergleich muss man das ja erstmal durchdringen mit den Hinzurechnungen und Kürzungen. Ja, also es spricht sicherlich dafür die Bürokratie, dass diese Steuer eigentlich reformiert gehört. Andererseits finde ich natürlich daran ganz reizvoll, dass so eine Kommune ja vielleicht auch dann ein Interesse hat, das Unternehmen vor Ort zu unterstützen, um dann eben automatisch mehr Gewerbesteuereinnahmen zu generieren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es vielleicht weitere Aspekte gibt. Haben Sie da noch eine Meinung zur Gewerbesteuer, wenn Sie es entscheiden dürften?
Also die Gewerbesteuer ist ja eine sehr volatile Steuer, wie wir wissen. Es ist ja an die Erträge, die Gewinne der Unternehmen gekoppelt. Und wir sehen gerade so, wie Städte wie Wolfsburg oder Stuttgart oder die großen Chemiestädte, Ludwigshafen, wie die wirklich in die Knie gehen, weil die Unternehmen, die sie lange getragen haben durch hohe Gewerbesteuerzuflüsse, jetzt keine Gewerbesteuer mehr zahlen und sogar Rückerstattungsansprüche haben. Und das ist natürlich für die Planbarkeit des politischen Geschehens, gerade in Kommunen, äußerst problematisch. Die Idee, Kommunen werden sich darum reißen, Unternehmen anzusiedeln, weil die Gewerbesteuer zahlen, hat sich leider verflüchtigt. Das war vielleicht früher mal so. Heute ist das so, dass man möglichst relativ wenig davon haben will, um Ruhe bei der Bevölkerung, bei einer bestimmten Klientel auch zu haben. Vor allen Dingen, weil die Ausgleichsmechanismen mittlerweile so groß sind, dass sie keinen wirklich großen Anspruch mehr haben, als Kommune dann Unternehmen anzusiedeln, die vielleicht Ärger verursachen können, die laut sind oder stinken oder was auch immer, oder die viel Verkehrsaufkommen beinhalten, weil doch die Bevölkerung sich daran gewöhnt hat, dass Ruhe besser ist als hohe Einnahmen, die von Vertretern in den Kommunen verausgabt werden für Dinge, von denen man nicht richtig und sicher weiß, ob die wirklich so sinnvoll sind. Also ich bin, was die Gewerbesteuer angeht, eher skeptisch. Ich könnte mir vorstellen, ähnlich wie in anderen Ländern, dass man Zuschläge zur Einkommensteuer oder von mir aus auch zur Umsatzsteuer machen kann für die Kommunen in bestimmten Bereichen. Das würde die Planbarkeit bei denen auch ein bisschen erhöhen. Aber bevor wir an die Gewerbesteuer und die Reform der Gewerbesteuer rangehen, in unserem komplexen System sollten wir uns vielleicht wirklich mal um die Einkommensteuer, vielleicht auch um die Umsatzsteuer kümmern.
Also 19% auf alles bei der Umsatzsteuer, wie kürzlich vorgeschlagen?
Wir hatten mal in Schleswig-Holstein, als wir in der Regierung waren, 2009, 2010, das Institut für Wirtschaft gebeten, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob man einen einheitlichen Steuersatz auf alles nehmen könnte, um die Umsatzsteuer zu senken. Wir kamen zum Ergebnis, wenn Sie 16% auf alles nehmen würden, dann hätten Sie das gleiche Aufkommen wie jetzt, dann hätten Sie keine Ausnahmetatbestände mehr, also müssten Sie senken. Dass das momentan diskutiert wird, ist ja eine Erhöhung und keine Senkung der Umsatzsteuer. Vor allen Dingen, wir haben so viele komische Regelungen mit Ausnahmetatbeständen, die extrem unübersichtlich geworden sind. Ein Eldorado für Gebert, für Sie, ein Eldorado für Steuerberater, kann ich nicht anders sagen. Also man hat dann auf Dauer sein Einkommen sicher. Aber warum Sie beispielsweise bei To-Go 19% nehmen müssen und wenn Sie dann vor Ort auf so einer Rückbank das verzehren, nur 7%, ist auch nicht ganz erklärbar. Und davon gibt es eine ganze Reihe von merkwürdigen Geschichten. Warum beispielsweise die Arzneimittelversorgung nicht der Mehrwertsteuer unterliegt, ist nachvollziehbar, weil ansonsten müssten die Krankenkassen und damit die Versicherten wieder mehr Geld aufbringen. Warum beispielsweise die Verlage nur 7% auf ihre Produkte bekommen, hat was damit zu tun, dass deren Wirkmacht wahrscheinlich relativ groß ist und man sich mit denen nicht anlegen will. Dass man jetzt Bücher mit 7% nur veräußern kann, hat was damit zu tun, dass die deutsche Bevölkerung wahrscheinlich mehr lesen soll. Ich weiß es auch nicht genau. Also es gibt für alles immer eine gute Begründung. Aber das System wird dadurch so komplex, dass es einfach schlicht und ergreifend wirklich reformiert gehört. Also wir haben momentan eine andere Diskussion. Wir haben die Diskussion, dass alle möglichen politischen Kräfte gerade links der Mitte immer irgendwelche Deckel draufpacken wollen. Also Spritdeckel, Deckel für Mieten, Deckel für Grundnahrungsmittel. Ich halte davon relativ wenig. Einfache Systeme bringen am Ende mehr Gerechtigkeit als der Versuch, Einzelfallgerechtigkeit zu schaffen durch viele Ausnahmen.
Wenn Sie tippen müssten 2028, wie ist der Umsatzsteuersatz? Ist der noch bei 19% oder Nein. Ist er vielleicht höher? Und vor allem, wie hoch wird er sein?
Diese Koalition, um ihren Finanzierungsbedarf decken zu können, ohne große Probleme, wird den, sage ich Ihnen voraus, können Sie die Uhr nachstellen, die werden den Mehrwertsteuersatz auf 22% annehmen. Mit den 3% können Sie sich bis 2029 durchmogeln, alles andere ist nur noch Tropfen auf dem heißen Stein.
Und wann tippen Sie zum 1.1.28?
1.1.28, ja, die Diskussion wird Mitte nächsten Jahres losgehen und sie wird dann wahrscheinlich zum 1.1. oder was besonders charmant ist, wahrscheinlich Mitte des Jahres wird es dann passieren. Weil das natürlich für die Steuerberater wieder eine neue Einkommensquelle ist, wenn man in Mitte des Jahres das alles ändern muss.
Ich glaube, also, ich hätte aber noch einen Ausweg.
Man kann das jetzt schon sehen. Jeder, der einigermaßen Haushaltspolitik beherrscht, kann jetzt schon sehen, dass die Ausgabenstruktur, die festgezurrt ist, bis zum Jahre 2029 mit den jetzigen Finanzierungsinstrumenten nicht mehr bewältigt werden kann. Und das bedeutet, die werden sich darauf verständigen, nicht? Wir machen einmaligen großen Schritt, erklären das zu einem Wachstumsimpuls, der Konsum wird etwas zurückgedrängt und die Unternehmen bekommen dann irgendwie ein bisschen mehr Freiraum. Also vielleicht kriegen wir eine Körpersteuersenkung auf um 1 oder 2% wirklich, was ich momentan auch nicht so richtig glaube, aber wir werden das ja sehen. Aber ohne eine deutliche Anhebung der Mehrwertsteuer wird diese Koalition ihren Finanzierungsbedarf nicht decken können. Vor allem deshalb auch, weil die Verschuldungsmöglichkeiten wirklich an ihre Grenzen gestoßen sind und die Grünen sich nicht nochmal über den Tisch ziehen lassen werden bei der Frage Verfassungsänderung.
Ich erahne schon, was unser Finanzminister am 13. Oktober machen wird. Der wird genau verfolgen, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird zur Frage der Erbschaftssteuer und der Befreiung für Unternehmensvermögen. Da ist ja jetzt die Entscheidungsfindung terminiert worden. Und also mein Gefühl ist, dass natürlich da die große Hoffnung ist, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, die aktuelle Erbschaftssteuer ist verfassungswidrig, so dass man da auch nochmal ran kann, die Unternehmensbefreiung streichen kann, so dass auch die Vererbung und Verschenkung von Unternehmensvermögen erbschaftssteuerpflichtig wird. Ich ahne schon, was Sie da für eine Meinung zu haben, aber vielleicht sagen Sie nochmal in Ihren Worten,
wie Sie dazu stehen. Als Jurist sage ich Ihnen, dass viel dafür spricht, dass die jetzige Regelung tatsächlich verfassungswidrig ist, weil es zu einer Ungleichbehandlung von Vermögenswerten führt, die Sie schwer erklären können, also systematisch schwer erklären können. Meine persönliche Haltung ist, weg mit der Erbschaftssteuer, weg mit der Vermögenssteuer so ohnehin, das sind Substanzsteuern. Ich versuche das immer wieder einige Menschen zu erklären, und zwar an dem Wert der Wirecard-Aktien. Nicht? Wenn Sie bis zum 31.12. ein Millionenvermögen hatten an Wirecard-Aktien am 1.1. stellen Sie fest, dass ein Unternehmen, was nicht nur unseriös ist, sondern kriminell, und Ihr Aktienwert geht auf Null, haben Sie trotzdem das Problem, dass Sie zum Stichtag ein Millionenvermögen hatten. Ich komme aus Strande, dort haben wir alte Fischerhäuser mit großen Grundstücken, die nach dem Krieg entstanden sind, weil die Menschen, die aus Ostpreußen kamen, angesiedelt worden sind und noch Selbstversorgung brauchten. Die Grundstücke sind heute Millionenwerte. Und wenn Sie eine Vermögensteuer einführen darauf, habe ich mal gefragt, soll denn die Witwe des Fischers jetzt einen Quadratmeter Boden rausschneiden und dann den Finanzamt übermitteln, weil Vermögenswerte sind nur so lange Vermögenswerte, wie sie rechnerisch bestehen. Wenn Sie liquidieren müssen, können Sie plötzlich vor der Situation stehen, dass die Vermögenswerte schlicht und ergreifend nichts mehr wert sind. Also Substanzsteuern sind aus meiner Sicht des Teufels, gehören abgeschafft. Und das ist auch Beschlusslage der Freien Demokratischen Partei. Deshalb bin ich mit mir selbst und meiner Partei im Reinen in dieser Frage. Es macht wirklich keinen Sinn. Und diese dauernde Erklärung, Erbschaften seien leistungsloses Einkommen, hat schon deshalb absurd, weil es kein Einkommen ist, sondern die Übertragung von Substanz. Und wer ein bisschen was von Landwirtschaft versteht und von Familienunternehmen versteht und davon versteht, dass man auch was für seine eigene Familie, für seine Frau und seine Kinder tun will, der kann mit dieser Frage, ob die nun berechtigt sind, etwas zu bekommen aus ihrem eigenen Familienverband heraus, nur noch mit Ja beantworten. Das macht einen Unterschied, nicht, ob ich was für meine Kinder tue oder für Lars Klingbeil oder Kevin Kühnert oder Herrn Banaschak.
Ja, ich meine, ich als Steuerberater habe da natürlich, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das wären ja super interessante Aufträge für mich, ja, diese ganzen Vermögensteuer- und Schenkungssteuererklärungen zu machen. Das ist ja jetzt
Christian spricht sich immer gegen die Vermögensteuer aus, aber ich glaube, insgeheim befürwortet er wieder. Ich meine, die ist ja nur ausgesetzt, eine richtige Reaktivierung, ja.
Ja, dann werde ich auch vermögensteuerpflichtig wahrscheinlich. Aber das zeigt natürlich schon, wie absurd das dann ist, ja. Also wie viel Bürokratie dahinter steckt, diese ganzen Vermögenswerte ständig bewerten zu müssen. Das unterschätzt man aus meiner Sicht total, was das für einen Aufwand nach sich zieht.
Ja. Vor allen Dingen, weil Sie ja aus der Vergangenheit wissen wir ja nicht, dass diese Vermögensbewertungen auch sehr volatil sind. Wenn die Bundeswehr aus einem Standort weggeht und sie urplötzlich 300 Häuser am Markt haben, dann stellen sie fest, dass die Häuser nichts mehr wert sind, weil sie keinen Käufer dafür finden. Das hat einige in Schleswig-Holstein beispielsweise an der Westküste einige Banken nicht nur in Schwierigkeiten gebracht, sondern in die Insolvenz getrieben, weil sie gar keine Sicherheiten mehr hatten für die ausgelegten Kredite. Ne? So einfaches Latein.
Vielleicht mal noch zum Bundeshaushalt, wenn man sich da anschaut, wo was hinfließt, dann fließt etwa ein Viertel der Mittel als Zuschuss in die Rentenversicherung. Wie sehen Sie das ganze Thema soziales Sicherungssystem und auch die Steuerausgaben für die sozialen Sicherungssysteme? Muss man da anpacken? Wenn ja, wie und wie schlimm ist die Situation?
Ja, man muss anpacken. Wir waren vorhin schon so weit, dass ich jedenfalls gesagt habe, die umlagenfinanzierten Systeme kommen an ihre Leistungsgrenze, weil immer weniger Leistungserbringer da sind, immer mehr Leistungsnachfrager da sind. Und das Problem wird sich verschärfen. Wir verlieren in den nächsten Jahren bis zu 6 Millionen Arbeitnehmer und Arbeitnehmer aus dem System heraus, die nicht ersetzt werden. Das wird sich vielleicht sogar noch verstärken durch die KI, die jetzt kommt, übrigens, Herr Gebert. Eine viel Freude auch für die Steuerberater. 80% von denen werden erhebliche Probleme bekommen, übrigens wie Anwälte auch. Also all diese wunderbaren Berufe, von denen wir glauben, die seien unersetzbar, werden jetzt feststellen, dass man sie mit künstlicher Intelligenz tatsächlich auch ersetzen kann.
Meinen Sie, ich muss mich noch für das höhere Bürgergeld einsetzen? Dann
dadurch. Und deshalb, ja, ja. Und deshalb glaube ich schon, dass wir auch an die Leistungskataloge herangehen müssen. Ein Beispiel. Die abschlagsfreie Rente ist ja mittlerweile nicht mehr 63, sondern 64,5. Also die abschlagsfreie Rente jedenfalls kostet den deutschen Steuerzahler zwischen 10 und 12 Milliarden Euro jedes Jahr. Und mir ist nicht ganz klar, warum man, wenn man früher aus dem Berufsleben ausscheiden will, warum das abschlagsfrei geschehen soll. Die Freien Demokraten, wir präferieren ein System, wo sie zwischen 60 und 70 selbst entscheiden können, wann sie aus dem Berufsleben ausscheiden, allerdings mit entsprechenden Abschlägen jeweils, was ja auch Sinn macht, oder mit Zuschlägen, wenn sie länger arbeiten. Diese Konstruktion mit der steuerfreien Zusatzbeschäftigung bis zu 2.000 Euro für Rentnerinnen und Rentner ist ja eine Hilfskrücke, nichts anderes, als wenn man die Leute länger im System lassen würde und sie dafür auch mehr Auszahlung, die müssen ja anschließend nicht mehr in die Sozialsysteme einzahlen. Also wir müssen daran, dass wir jetzt eine Mütterrente, in der jetzigen Situation die sogenannte Mütterrente einführen wollen, also weitere zusätzliche Belastungen ohne aktuellen Gegenwert für die Zukunft, weil wir die Vergangenheit damit nur alimentieren. Darüber kann man nachdenken, wenn man ein Herz für Mütter hat, aber in der jetzigen Phase ist das extrem kontraproduktiv, weil das System ohnehin schon kurz vorm Kollaps steht. Also weitere zusätzliche Belastungen sind schlicht und ergreifend nicht hinnehmbar. Dass die öffentliche Hand sich aus der Versorgung, aus der Gesundheitsversorgung der Bürgergeld- oder Grundsicherungsempfänger nahezu vollständig heraushält. Also auch dort die Arbeitnehmer und die Unternehmen mit bis zu 12 Milliarden Euro jedes Jahr belastet, weil der Staat den entsprechenden Ausgleich nicht leistet, ist auch schlicht und ergreifend nicht hinnehmbar. Es ist systemwidrig und wie gesagt, es führt zur Verteuerung des Faktors Arbeit. Und das wird ein Problem, das weiter eskalieren wird angesichts der vor uns liegenden Gesundheitsreform, deren Ausgang ich auch noch nicht so ganz einschätzen kann. Also es wird jedenfalls keine Freude auslösen, dass Sie die Mitversicherung jetzt etwas eingeschränkt haben, zusätzliche Belastungen eingeführt haben. Und ich mache mal was ich normalerweise nicht machen würde, diesen Podcast. Sie können ja schwer erklären, warum Bürgergeldempfänger vollständig leistungsfrei, ohne jeden Beitrag Gesundheitsfürsorge in Anspruch nehmen können, während jetzt bei Familien für die Ehefrau etwas zugezahlt werden muss. Diese Diskrepanz, die wird sich niederschlagen, glaube ich, im Wahlverhalten von einigen Menschen, weil sie langsam sagen, wir haben die Schnauze voll davon, dass wir mit unseren Möglichkeiten, unseren Leistungen, die wir erbringen, diejenigen finanzieren, die überhaupt nichts dazu beitragen, aber alles kostenlos bekommen.
Ich habe immer so den Eindruck, dass es für die Unternehmer eigentlich viel besser wäre, also dass sie sich mehr wünschen würden, dass dieser Standortfaktor Arbeit und Belastung auf Arbeit angepasst wird, dass sich Arbeit wieder lohnt, auch für die Mitarbeiter, die man beschäftigt. Das ist ja auch fatal, wenn man sieht, was man als Arbeitgeber für Kosten hat und was am Ende netto bei dem Mitarbeiter ankommt und man sieht, wie die Probleme haben, Wohnungen zu finden und so weiter, dass das eigentlich viel, viel, viel wichtiger für den Unternehmer wäre, als jetzt dieses 1% bei der Körperschaftssteuer. Ist so meine Einschätzung, auch als Steuerberater aus den Gesprächen mit den Mandanten, ja.
Herr Gebert, Sie können sich gar nicht vorstellen, weil ja die meisten Leute wissen, dass ich auch politisch tätig bin, was ich bei mir in der Kanzlei zu hören kriege. Also das hätte teilweise schon strafrechtlich relevante Folgen, wenn man das öffentlich machen würde. Aber in der Tat ist das wirklich so. Es gibt ja mittlerweile Untersuchungen von mehreren Wirtschaftsforschungsinstituten, dass sie zwischen 3.000 und 5.000 Euro, wenn Sie das verfügbare Einkommen sich anschauen, also das, was für die Familien unter Einschluss der sozialen Leistungen da ist, überhaupt keinen Fortschritt haben. Ob Sie nun 3.000 Euro verdienen oder 5.000 Euro verdienen, Sie fallen bis zu 5.000 Euro dann aus allen sozialen Sicherungsleistungen heraus. Das bedeutet, Sie haben, obwohl Sie mehr verdienen, 2.000 Euro pro 100 brutto mehr verdienen, haben Sie nicht mehr Möglichkeiten verfügbar. Und dann sagen sich doch vernünftige Leute, wir reden ja als Ökonom immer vom Homo economicus, sagen sich vernünftige Leute, warum soll ich eigentlich noch machen? Was macht das für einen Sinn? Vor allen Dingen, wenn Sie feststellen, dass Sie dann bei der Wohnungsvergabe, wenn Sie eben nicht so viel verdienen, sondern deutlich weniger verdienen, auch noch ein Prä haben, weil man denjenigen, die es angeblich schlechter geht, dann auch mehr helfen will, Fuß zu fassen. Also diese Form von sozialen Leistungen, die sich nicht daran orientiert, ob das wirtschaftlich auch noch für die Menschen einen Sinn macht, nicht? Das ist auch etwas, was diese Gesellschaft auf Dauer nicht mehr aushalten kann.
Vielleicht da noch ein Punkt, weil viele verstehen, glaube ich, gar nicht, wenn sie jetzt 3.000 Euro brutto pro Monat verdienen, dann in der Steuerklasse 1 etwa 2.050 Euro netto ausgezahlt bekommen, dass es den Arbeitgeber eben knapp 4.000 Euro kostet. Wie sehen Sie da die zukünftige Entwicklung? Ja? Wird es schlimmer werden? Auf was müssen wir uns einstellen?
Ja, also da wir bedauerlicherweise immer weniger Arbeitnehmer und Arbeitnehmer haben werden in absehbarer Zeit, wird das für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, was die Belastung angeht, schlimmer werden, definitiv. Und bei den Unternehmen werden einige versuchen auszuweichen, indem sie den Faktor Arbeit ersetzen, weil das einfacher geht, als den Faktor Energie zu ersetzen. Energie brauchen sie immer und die Energiekosten sind ja der weitere preistreibende Faktor in Deutschland, exorbitant hoch. Aber ich habe mittlerweile das Gefühl, dass die Leistungsträger nicht mehr bereit sind, dieses Spiel weiter mitzumachen. Und das wird irgendwann zu Verhaltensweisen führen, die den demokratischen Parteien nicht gefallen werden. Denn wir sehen ja, seit 2017 nimmt die Problemlösungskompetenz, oder andersrum, die Ansicht der Menschen über die Problemlösungskompetenz der demokratischen Parteien, CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP, ab. Wir verlieren seit 2017 bei allen Wahlen gemeinsam, zusammengerechnet, immer mehr Wähler. Das ist ein Demokratieproblem, dem man sich stellen muss. Und da kann man sich nicht durchwursteln auf Dauer. Das geht vielleicht noch 1, 2, 3 Jahre gut. Und dann werden viele Menschen sagen, uns reicht's jetzt. Entweder wir wählen was ganz anderes oder wir ziehen uns einfach zurück. Also ich kenne das aus meinem persönlichen Umfeld. Die Leute sagen einfach, ich habe genug getan in meinem Leben, ich höre jetzt einfach auf und versuche jetzt mit meiner Frau, meiner Familie und mir selbst, mit meiner Work-Life-Balance jetzt das wenige an Vermögen, was ich aufgebaut habe, auszugeben, bevor andere Leute ihre schmutzigen Hände da rein.
Danke. Jetzt könnte man ja provokant vielleicht annehmen, vielleicht ist ja was Positives, dass die Lohnnebenkosten in Deutschland so hoch sind. Ja, dann setzt man vielleicht eher auf KI und kommt da schneller voran, um eben die Arbeitskräfte schneller mit irgendwie KI zu ersetzen. Halten Sie das für zu provokant oder wie sehen Sie die Entwicklung?
Also unabhängig davon, ob wir das wollen oder nicht wollen, es wird einfach passieren. Wir können uns gar nicht mehr dagegen wehren, weil wir ja im Wettbewerb nicht sagen können, die anderen dürfen das gerne mit Robotern und Maschinen machen und wir machen das mit Handarbeit. Das hat in der Vergangenheit schon nicht funktioniert, weil es einfach schneller, kostengünstiger und effizienter ist. Und ich erschrecke immer meine journalistischen Fragesteller mit der Aussage, nicht 80% der Journalisten werden auch demnächst schichtenergreifend nicht mehr gebraucht. Es gibt einen chinesischen Fernsehsender, der nur noch KI-generiert arbeitet. Da haben sie nur Avatare auf dem Bildschirm. Und es gibt mittlerweile bei Welt.tv, empfehle ich, einmal am Tag eine Sendung, die auch nur noch KI-generiert ist, wo auch nur ein Avatar ihnen gegenüber sitzt. Also der sieht so aus wie Sie oder ich. Sind wir aber gar nicht, sondern das wird einfach schlicht und ergreifend alles KI-generiert. Und deshalb sind die Versuche in den Verlagen jetzt durch Verpflichtungserklärungen selbst KI nicht zu gebrauchen, wenn man Beiträge schreibt. Das sind so verzweifelte Versuche, noch zu retten, was nicht zu retten ist. Also ich erschrecke die Journalisten immer wieder, sagen, bleiben Sie tiefenentspannt. Also ich bin ja mit meinem Leben nahezu durch. Ich bin jetzt nicht mehr beim Vermögensaufbau, sondern beim Vermögensabbau. Aber bei euch wird es ein Riesenproblem werden. In 2, 3 Jahren werden 80% von euch nicht mehr gebraucht werden und auch nicht mehr am Markt der Meinungen sein. Und dann sind die alle ganz erschrocken.
Ich habe mal ein Interview geführt, das kam dann zur Freigabe und dann habe ich einmal das komplette Dings mal in KI gekippt und dann hat der Journalist gemeint, dass ich das sehr gut umgeschrieben habe. Ja, fand ich auch interessant. lassen.
Ich habe angehört, Freunde, also mein Freund Stefan Kastorf, der jetzt auch ein Problem hatte, weil er seine Kommentare von KI hat schreiben lassen, ohne das nicht zu machen.
Ja, es gibt ja die Kennzeichnungspflicht jetzt seit dem 1. August. Die Frage ist ja,
alles wunderbar, ja. Ich bin ja Strafverteidiger, wie Sie wissen. Ich weiß, was ich im Zweifel durchsetze und was nicht. Meine Frau hat mal zufälligerweise das auch mal probiert und gesagt, schreib mal eine wirtschaftspolitische Rede für Wolfgang Kubicki. Und dann kam eine Rede raus, das hätte auch meine sein können. Und dann habe ich ihr gesagt, es liegt einfach daran, dass die Systeme alles das, was sie mal von mir irgendwo gelesen oder sowas haben, zusammenschreiben. Also kommt da auch Kubicki bei raus, was denn sonst? Mhm. Aber trotzdem sind sie wirklich verblüfft, mit welcher Genauigkeit und Präzision mittlerweile, anders als noch vor einem Jahr, sie nicht nur Informationen und Daten zusammengegeben bekommen, sondern wirklich auch gute Texte.
Die Frage, die ich mir stelle, ich weiß nicht, Fabian, ob du noch eine Rückfrage dazu hattest, ansonsten hätte ich eine spannende Anschlussfrage
zu diesem
Punkt. Stichwort KI, ja. Sie sind ja Strafverteidiger, deswegen muss die Frage natürlich jetzt kommen, darf denn das Finanzamt auch KI benutzen und wie weit sollte das gehen? Da haben wir jetzt auch den Aktionsplan mit verschiedensten Ankündigungen. Das mit der KI ist, glaube ich, nicht die wildeste, aber eine davon. Wie stehen Sie dazu?
Ja, also unabhängig von der Frage, ob es das momentan darf, es wird passieren, machen wir uns da nichts vor, weil natürlich die Sammlung von Informationen zu den ureigenen Aufgaben beispielsweise nicht nur der Finanzverwaltung, sondern auch der Steuerfahndung gehört. Ich habe früher mal vehement dagegen opponiert, dass man geklaute CDs und geklaute Datensätze aus Liechtenstein und der Schweiz ankaufe. Ich gedacht habe, das ist ja also rechtswidrig, verfassungswidrig. Das ist mittlerweile Standard sozusagen, dass man sich diese Daten, die geklauten Daten als Hehler dann auch zum eigenen Verbrauch weiter ankauft und auch nutzt. Das wird mit KI genau das Gleiche sein. Also machen wir uns nichts vor. Das wird begründet werden mit Kampf gegen den Terrorismus, Kampf gegen die ausländischen Einflussnehmer aus Russland, woanders her. Die arbeiten mit KI, um uns dagegen zu wehren, müssen wir auch mit KI arbeiten. Und dann werden Sie feststellen, dass nach dem nächsten Anschlag 70% der Bevölkerung sagen, die richtige Maßnahme, dass der Staat das auch alles einsetzt. Wir sind auch mittlerweile nicht bei flächendeckenden Überwachungsmaßnahmen, die ich mir vor 10 Jahren so auch nicht habe vorstellen können. Alles mit der großen Begründung Kinderpornografie, Terrorismus und ausländische Einflussnahme.
Wobei, wenn ich mir die Bearbeitungszeit meines eigenen Einkommensteuerbescheids beim Finanzamt Freiburg Stadt anschaue, dann würde ich mir nach 12 Monaten schon mal ein bisschen KI-Unterstützung wünschen. Ne?
Ja, das liegt aber dann weniger an der Komplexität Ihres Falles.
Nee, der ist tatsächlich nicht so. Der ist tatsächlich nicht so komplex, weil alles, was ein bisschen komplex ist, sind eh in Gesellschaften ausgegliedert. Aber das ist ein Standardfall. Das ist schon interessant. Und das Witzige ist, ich weiß nicht, ob das Finanzamt Freiburg Stadt hier besonders langsam ist, weil ich habe auch ein paar Zuschriften von ein paar Followern von mir, die auch hier die Steuern zahlen und die Einkommensteuererklärung abgeben, ist scheinbar nichts Ungewöhnliches. Da gibt es auch von Bundesland zu Bundesland große Unterschiede.
Ich gebe Ihnen mal einen Tipp, da müssen Sie mal schauen, wie denn die Arbeitszeiten Ihrer jeweiligen Sachbearbeitung sind. Bei mir ist das so, in Schleswig-Holstein, jedenfalls war es so bis vorletztem Jahr, dass die Mitarbeiterin, die meine Einkommensteuer bearbeitet hat, nur an 2 Tagen in der Woche im Finanzamt war und der Stellvertreter immer gesagt hat, Herr Kubicki, ich fasse Ihre Akte gar nicht erst an, warten Sie mal bis nächste Woche Dienstag, ist die Kollegin wieder da. Also wenn Sie Rückfragen hatten, das ist im öffentlichen Dienst ja mittlerweile wirklich verbreitet, dass man nicht nur Homeoffice macht, sondern auch tatsächlich seine Arbeitszeiten deutlich reduzieren kann und das hat dann die entsprechenden Auswirkungen. Aber von allen Verwaltungsebenen, die ich so kenne, ich weiß jetzt nicht, wie es in Freiburg ist, aber jedenfalls kann ich das für den Norden, für Schleswig-Holstein und Hamburg sagen, ist die Finanzverwaltung noch die effizienteste.
Lassen Sie uns vielleicht zum Abschluss nochmal, was natürlich Ihr Fachgebiet ist, auch nochmal zum von Christian schon angesprochenen Aktionsplan zur Steuer- und Finanzkriminalität kommen. Da sind ja einige Sachen drin. Wir hatten neulich schon den Dr. Markus Wollweber, auch Anwalt, auch Steuerstrafrecht. Und der hat sich sehr kritisch zur Abschaffung der strafbefreienden Selbstanzeige geäußert. Da würde mich oder uns auch mal Ihre Meinung interessieren. Macht es Sinn, jetzt diese strafbefreiende Selbstanzeige in der heutigen Form abzuschaffen?
Nein, es macht überhaupt gar keinen Sinn, weil Sie damit die Möglichkeiten sozusagen staatliche Einnahmen zu generieren, weil jemand das Gefühl hat, er müsste sich steuerehrlich machen, schlicht und ergreifend auf null reduzieren. Es macht dann für jemanden, der Steuerstrafen mit Straftaten begangen hat, überhaupt gar keinen Sinn, sich zu offenbaren. Der muss das dann durchdeklinieren bis zum Schluss. Vor allem die weitere Idee, die Steuerhinterziehung zu einem Verbrechen zu machen, ist deshalb wirklich komplett absurd, weil sie Bagatellfälle schlicht und ergreifend über 153a Strafprozess auch noch nicht mehr einstellen können. Ich habe das mal versucht zu erklären. Herr Banaschak, der Vorsitzende der Grünen, wäre da ein Verbrecher, weil er ja seine Zweitwohnsteuer nicht bezahlt hat. Ob das so sinnvoll ist, das habe ich ihm auch geschrieben. Er soll mal bei der Frage, ob er im Bundestag zustimmen wird, mal darüber nachdenken, wie sein eigener Fall war. Der kann jetzt eingestellt werden, jetzt zahlt er auch einer gleichen Geldbuße. Aber wenn wir das zum Verbrechenstatbestand machen würden, dann müsste er mit einer Mindeststrafe von 1 Jahr rechnen. Und vor allen Dingen hätte das fatale Konsequenzen auf sein weiteres Leben. Also das ist dann schon etwas, wo sind Riesen. Also ich halte das für dumm, vor allen Dingen, weil es eben schlicht und ergreifend dazu führt, dass man viele Fälle nicht mehr adäquat regeln kann.
Und meines Wissens müssen dann doch auch die Verfahren öffentlich verhandelt werden, oder? Das wäre mal eine gute YouTube-Serie.
Ja, Sie können nicht einstellen. Sie brauchen dann immer Sie könnten es im Zweifel auch über einen Strafbefehl machen, weil Sie auch beim Strafbefehl mit 1 Jahr können Sie das noch ausurteilen. Aber es ist trotzdem ein Verbrechenstatbestand, was einfach auch in der Hierarchie sozusagen der Tatbestände im Strafrecht völlig unangemessen wäre. Also Unbotmäßigkeit gegenüber dem Staat auf die gleiche normative Ebene zu heben wie Totschlag, Vergewaltigung oder Mord oder so weiter, ist einfach unangemessen.
Das ist ja auch oft wirklich einfach Komplexität, ja. Also das ist, ich hatte mir mal die Zahlen für 2024 angesehen. Ich glaube, da gab es 50.000 Ermittlungsverfahren so ungefähr und mehr als die Hälfte davon wurden entweder nach 153a eingestellt, also dann mit Ordnungsgeld ist das ja dann, glaube ich, oder eben gar nicht weiterverfolgt, ne? Und das heißt ja, also mehr als die Hälfte dieser ganzen Maßnahmen führen ja auch gar nicht zu einer Verurteilung im Sinne, dass man jetzt sagt, da hat wirklich jemand ein Verbrechen begangen. Und das zeigt ja schon für mich zumindest, wie viele weitere Fälle da man plötzlich auf dem Tisch hätte, die man jetzt einfach damit glattbügeln kann, ohne jetzt die Schwerstkriminellen da laufen zu lassen. Das ist ja nicht der Fall, dieses Bild, was da immer gezeichnet wird.
Ja, also das ist ja systematisch ziemlich komisch. Sie dürfen Ihr Unternehmen mit mehreren Millionen Euro betrügen und das wäre ein Vergehen. Ne? Und wenn Sie im Staat, was weiß ich, 1.800 Euro Mehrwertsteuer vorenthalten, sind Sie urplötzlich ein Verbrecher. Das ist von der Systematik her passt das schon nicht.
Ja. Jetzt gibt es ja noch, das wäre für mich noch ganz interessant, auch dieses Thema nur Bargeldzahlung erlaubt. Ne? Das findet man ja doch hin und wieder in gastronomischen Betrieben. Und da will man ja auch aufrüsten. Ne? Die sollen eine elektronische Kasse führen ab 100.000 Euro Umsatz und man will mehr Beamte einstellen. Ich meine 1.500 Stück, die da jetzt eben dann beim Zoll auch noch weiter diese Kontrollen machen. Und das ist ja auch ganz interessant, wenn man sich mal anschaut, wie viel bringt das denn alles? Das sind 2,5 Milliarden. Vielleicht kann man das dann auf 3 oder 4 oder vielleicht sogar 5 Milliarden erhöhen. Aber die Frage ist ja auch dahinter, so ist das gerechtfertigt, diese in Anführungsstrichen kleinen Leute, die das ja oft sind, die diese Betriebe haben, dann auch so hart zu kontrollieren. Und sicherlich wird da auch manchmal Schwarzgeld gemacht, aber die Frage ist ja wirklich, steht das auch im Verhältnis, wenn man sich auf der anderen Seite anguckt, dass es ja auch diese Cum-Cum-Verfahren beispielsweise gibt, wo man ja auch immer wieder so liest, dass kritisiert wird, dass da vielleicht gar nicht so stark hinterhergegangen wird, wie man es müsste. Das würde mich natürlich noch interessieren, wie Sie dazu stehen.
Also ich halte das für unterkomplex. Es ist auch wieder eine Debatte, die darauf hindeuten soll, dass Unternehmer grundsätzlich irgendwie kriminogen sind, auch die Bargeld annehmen. Das Entscheidende ist, dass sie bei Bargeldzahlungen die Anonymität der Zahlung beinhalten. Bei allen elektronischen Zahlungen kann der Staat den vollständigen Zugriff auf ihr Konsumverhalten. Und deshalb bin ich ein unglaublicher Anhänger von Bargeldzahlungen. Bargeld ist das letzte Stück Freiheit gegenüber staatlicher Übergriffigkeit. Und ich sage mal, das regelt der Markt irgendwie ganz von alleine. Ich habe gerade eine Ostseetour hinter mir mit meiner Frau, mit unserem Boot, Dänemark, Schweden. Nicht? Da zahlen sich fast alles mit Karte, nicht weil das vorgeschrieben ist, sondern weil es einfach sich durchgesetzt hat. Die Leute haben relativ wenig Bargeld bei sich, haben eine Karte bei sich. Da gehen sie auch morgens zum Bäcker und zahlen dann 2,90 Euro oder sowas mit Karte. Ne? Und wenn jemand sagt, bitte bei mir nur Bargeld, habe ich dafür auch ein Grundverständnis, ohne dass ich das Gefühl habe, der macht das jetzt, weil er damit Schwarzgeld machen will. Ich wäre da tiefenentspannter, würde sagen, Leute, lasst das doch einfach mal durchgehen. In Kiel gab es lange Zeit gar keine Möglichkeit, mit Karte zu bezahlen am Wochenende. Jetzt haben wir Kreuzfahrer hier rauf und runter und die kommen alle und haben nur Karten. Was passiert? Die Geschäftswelt stellt sich darauf ein, jetzt können sie in Kiel auch in allen Läden mit Karte zahlen. Also das regelt im Zweifel der Markt. Dafür brauchen wir weder Lars Klingbeil noch die Überlegung, Unternehmer seien tendenziell alle Kriminelle. Dahinter die Überlegung. Man muss ja wirklich, die Überlegung ist die, Unternehmer sind potenzielle Kriminelle. Und dem muss man dauernd auf die Finger gucken, weil sie ansonsten den Staat behupsen. So als sei es eine Gnade des Staates, Menschen zu ermöglichen, Geld zu verdienen. Und das ist das genaue Gegenteil meines Menschen und meines Gesellschaftsbildes.
Ja. Ich hab gestern 7 Äpfel auf dem Freiburger Wochenmarkt auch mit Karte gezahlt. Also es ist bereits möglich. Ja, übrigens, Lars Klingbeil hat vor unserer Aufzeichnung, kurz davor, auch nochmal ein neues Reel hochgeladen, was nochmal die Rolex und den Porsche der Steuerhinterzieher in Angriff nimmt. Fand ich auch interessant. Aber gut.
Der Betriebsratsvorsitz von Porsche hat sich auch dafür bedankt, dass alle die Porsche fahren, Steuern erziehen.
Aber gibt es denn ein Vollzugsdefizit, wenn man sich so diese Finanzdinge anguckt, wie dieses beschriebene Cum-Cum-Verfahren, also bei dem Kapitaltragsteuer mehrfach erstattet wird oder diese Verfahren, wie sehen Sie das? Ist das ein größeres Problem, dass der Staat da nicht hinterherkommt?
Zunächst einmal war sowohl Cum-Ex als auch Cum-Cum ein gesetzgeberisches Problem. Nicht? Wenn der Staat nicht in der Lage ist, seine Gesetze ordentlich zu formulieren, muss er nicht darüber wundern, dass man bei der Steuergestaltung sich übrigens, der Bundesfinanzverband hat immer gesagt, Steuergestaltung ist nicht Steuerhinterziehung. Ne? Das muss man einfach wirklich sehen. Aber die Idee, die dahinter steckt, ist die, der Staat hat einen Anspruch darauf, dass er möglichst viel Geld bekommt. Der Staat hat einen Anspruch darauf, dass er sich an Gesetze hält, in der Tat. Und ich sehe aus meiner beruflichen Erfahrung, ich bin seit über 40, also jetzt fast 45 Jahre in der Strafverteidigung unterwegs und seit 35 Jahren nahezu ausschließlich in Wirtschafts- und Steuerstrafsachen, Ich sehe nicht, dass wir da ein großes Vollzugsdefizit haben, weil die Finanzbehörden eine unglaubliche Vielzahl von Zugriffsmöglichkeiten haben, die mittlerweile extrem ausgeweitet worden sind, bis hin zur, was ja auch die wenigsten wissen, nicht, dass wir sozusagen eine Schattenbank-Auskunftsdatei haben. Also die, das war früher mal vorgesehen nur für große Fälle und für Terrorismusfinanzierung. Und jetzt ist es Standard geworden, dass Sie vom Bundesamt für Finanzen nicht aus allen Konten, die auf Ihren Namen oder den Namen Ihrer Angehörigen lauten, sofort die Auszüge bekommen. Mhm. Und da steht ja drin, wie die letzten Transaktionen die letzten 3 Jahre waren. Also ich war völlig verblüfft, wenn ich so eine Akte bekomme, bin ich mir völlig verblüfft, wie schnell die Finanzverwaltung Zugriff hat auf diese entsprechenden Finanzdaten. Also dass wir da ein großes Vollzugsdefizit haben, bestreite ich. Und dass die Riesensummen, die im Raum unterwegs sind, was Steuerhinterziehung angeht oder Steuerbetrug angeht, dass sie wirklich existieren, bestreite ich auch. Also ich sehe nicht, wie gesagt, dass da ein großer Bedarf besteht, noch gesetzgeberisch weiter tätig zu werden, außer die Neiddebatte am Laufen zu halten und den Eindruck zu erwecken, Menschen, die reich sind oder die etwas erarbeitet haben, seien tendenziell Kriminelle. Also Ralf Stegner hat mal gesagt, Ihnen bekannt als der fleischgewordene Optimismus der SPD, hat mal gesagt, nicht, wer in Deutschland reich ist, kann das mit legalen Mitteln nicht erworben haben. So denkt man, wenn man im öffentlichen Dienst groß wird. So denkt man nicht, wenn man in der freien Wirtschaft unterwegs ist. Denn wir sehen ja, dass beispielsweise bei der Impfstoffgeschichte, nicht, also unsere Menschen, die in der Mainz ein Unternehmen errichtet haben, von heute auf morgen zu Milliardären geworden sind, etwas, was wir begrüßen sollten, dass möglichst viele Menschen damit sehr reich werden, anstatt das zu denunzieren.
Vielleicht, wenn wir schon die SPD ansprechen, die ist ja in der aktuellen Regierung noch drin. Geplante Bundestagswahlen sind im Jahr 2029. Wenn Sie da vorausschauen, hält die Regierung bis dahin? Und wenn nicht, wie ist dann der Part der FDP?
Ja, die Regierung wird halten, abgesehen davon, dass es gar nicht so ganz einfach ist, den Deutschen Bundestag aufzulösen. Das ist mit einer Reihe von Hürden verbunden. Ist auch gar nicht so ganz einfach, einen neuen Bundeskanzler zu wählen, auch über ein konstruktives Misstrauensvotum. Womit wollen die beiden denn vor die Wählerinnen und Wähler treten? Wir haben bisher versagt und wählt uns wieder und wir machen es dann besser. Wir haben gelernt aus den Fehlern oder wir wiederholen die Fehler noch mit exponentieller Funktion versehen. Die werden bis 29 durchhalten zum Schaden unseres Landes, weil es dazu keine Alternative gibt. Wir sind als Freie Demokraten jederzeit bereit, in einen Wahlkampf zu gehen. Und alles, was danach passieren wird, sehen wir dann. Wir wollen möglichst stark werden. Ich orientiere mich nicht an anderen, sondern an unseren Vorstellungen, in der Hoffnung, dass möglichst viele Menschen bereit sind, uns mit unseren Vorstellungen zu unterstützen. Und es wird langsam Zeit, denn wir rutschen ja als Deutschland immer weiter ab im Ranking der Länder. Etwas, was man ja sehenden Auges gar nicht hinnehmen kann. Also mich schmerzt das schon, dass wir im Sport nur noch Mittelmaß sind. Von Fußball wollen wir gar nicht mehr reden, auch schon bei den Olympischen Spielen Mittelmaß sind. Mich schmerzt es, dass wir in der Wissenschaft mittlerweile Mittelmaß sind und dass wir in der Wirtschaft jetzt immer weiter abrutschen. Nimmt das als einzige Fundament, was uns früher stark gemacht hat, dieses Label Made in Germany. Wir sind in der Welt ein Zwerg, aber als wirtschaftlich disziplinierte Nation angesehen gewesen. Mittlerweile dreht sich das um, wir werden belächelt und das muss sich wieder ändern. Ansonsten werden wir erleben, dass immer mehr junge Menschen, die gut ausgebildet sind, dieses Land verlassen, weil sie hier auch keine Perspektive mehr sehen.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort.
Oder
ja,
auch nicht.
Ja, also es fasst die Situation, denke ich, ganz gut zusammen. Also gut ist es nicht im Sinne von, die Aussichten sind nicht rosig. Andererseits, gibt es ja auch immer Möglichkeiten, das dann vielleicht mal besser zu machen. Hoffen wir es mal.
Ja. Gut. Herr Gebert, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der weiteren Steuerberatung in der Hoffnung, dass es weniger Steuergesetze gibt und Sie dann mehr Zeit für Vermögensberatung haben.
Ja, wir schauen mal. Wir bereiten uns natürlich auch darauf vor, mit der KI mitzuhalten. Und ich sage immer, man wird nicht durch KI ersetzt, sondern jemand, der KI nutzt, ersetzt jemanden, der KI nicht nutzt. Also insofern bin ich da auch noch sehr optimistisch für meinen Beruf. Und genau.
Also wenn Sie sich überlegen, wir ersetzen jetzt auch die schreibende Zunft. Bei uns ist das so auch in der Kanzlei, dass das, was wir diktieren, gleich erscheint. Ne? Also Sie brauchen keine Renokraft mehr, die was schreibt. Das passiert einfach so.
Ja.
Die haben jetzt andere Möglichkeiten, ihre Zeit sinnvoll einzusetzen. Aber das ist schon faszinierend, in welcher Geschwindigkeit da was passiert, weil die Sprachprogramme und die technischen Programme mittlerweile extrem gut sind und jeden Tag besser werden.
Ja.
Ich sehe es auch positiv. Also es wird effizienter in vielen Belangen. Ja, also recht herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren im Sei doch nicht besteuert Podcast. Es war uns ein inneres Blumenpflücken, ja, Christian und mir. Und war, glaube ich, sehr interessant, auch Ihre Sichtweise auf die verschiedenen Dinge. Wir sind ja hier jede Woche am Start und kommentieren dann immer mal wieder, was so aktuell abgeht und werden da sicherlich auch nochmal auf diese Folge referenzieren. Aber wer uns noch nicht folgt, dem ist auch nicht mehr so helfen. Deswegen abonnieren, Podcast teilen und dann von mir herzlichen Dank. Dann gebe ich erstmal Christian das Wort, er wird sich sicherlich anschließen und dann natürlich wie immer das allerletzte Wort hat dann der Gast.
Ja, ich mache es ganz kurz. Vielen Dank auch von meiner Seite.
Ja, also ich will nur noch sagen, vielen Dank auch von mir an Sie. Ich muss noch darauf hinweisen, ich will keine Mehrwertsteuererhöhung. Sie haben mich gefragt, was passieren wird. Und Sie können mich dann 2028, können Sie mich dann rezitieren mit der Vorhersage, dass diese Regierung, Merz-Klingbeil, nichts anderes hinbekommen wird als die Finanzierung über eine Mehrwertsteuererhöhung. Also, viel Erfolg weiterhin für Sie und alles Gute.
Ja, Dankeschön. Ebenso. Tschüss.
Ja, tschüss.
Ciao.
Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.